Hey zusammen. Der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
Der Immobilienmarkt verändert sich. Was muss man jetzt tun? Ja, sind möglicherweise schon fallende Preise irgendwo zu erkennen am Horizont? Muss man anders reagieren, weil die Zinsen gerade ja auf jeden Fall steigen. Die Cola Light steht bereit. Und der Insider weiß, dass dieses Gespräch nur mit Jochen, dem Zeitmillionär, stattfinden kann. Hallo Jochen.
Hallöchen, Marco.
Ja, also was wir jetzt zu besprechen haben, ist auf der einen Seite sehr schön, weil du teilst ein paar Learnings. Vor allem wollen wir jetzt erstmal sprechen, wie es im Immobilienmarkt gerade geht. Da kann man ja eben ein paar Veränderungen jetzt durchaus wahrnehmen. Zum anderen haben wir dann aber auch wirklich ein trauriges Thema. Und wer das Thumbnail auf YouTube schon richtig gelesen hat, der weiß es eh schon. Ja, es geht darum, dass wir getrennte Wege gehen in einem Bereich. Wir gehen in noch viel gemeinsame. Und auch das wollen wir im Rahmen des Videos, müssen wir leider besprechen und euch ein bisschen die Hintergründe erklären. Also, fang mal an. Und im Vorfeld hast du eben gesagt, jetzt haben wir mal ein paar Learnings auf, die ich so gemacht habe, und die wollen wir teilen. Also wirklich gleich, es kommt im hinteren Teil des Videos echt spannende Sachen dabei. Ja, Jochen, du selber bist, um es nochmal ganz kurz einzuordnen, du bist Fulltime-Immobilieninvestor, du warst mal Angestellter, dann Unternehmer, dann Fulltime-Immobilieninvestor aus Süddeutschland, Heilbronn, kannst Blockhurst von deinen Immobilien leben. Wir haben schon einige Inhalte mit dir gemacht. Ist also ein ganz beträchtlicher Bestand auch mittlerweile zusammengekommen, der für dich auf jeden Fall ein Ticket auch in die Freiheit ist, kann man so sagen, oder?
Absolut, ja.
Ja. Genau, wir reden gleich über eben, du hast nochmal zusammengefasst, was hast du dabei so gelernt und was würdest du jetzt auch Leuten empfehlen, die eben da vielleicht noch hinkommen wollen. Wir fangen jetzt aber mal ganz direkt an. Du hast nämlich gerade im Vorgespräch dann gesagt, also ein Learning ist, Preise nicht zu spät anpassen im Laufe des Bestandsaufbaus. Und das bringt uns ja eigentlich auch mitten rein in die Frage, ja, jetzt sind wir hier Ende März, Anfang April 2022, was ist da gerade los am Markt und wie muss ich mich verhalten?
Ja, genau. Also wir zu dem Punkt zu sagen, einer meiner größten Fehler war quasi, dass ich im Wachstum, und wir hatten ja die letzten Jahre steigende Preise, einfach mein Ankaufsprofil immer wieder zu spät angepasst habe. Ich hatte immer wieder Phase, wo ich fast jeden Deal verliere. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum ist es so? Und letztendlich habe ich dann meine Ankaufspreise nicht angepasst und dadurch quasi ist jeder Deal durch mein Profil gerutscht oder ich habe dann zu hart verhandelt und den Deal verloren und so weiter. Ja. Und sozusagen der Anfänger hat den Vorteil, wenn er neu anfängt, was ich ja damals auch irgendwann gemacht habe, er hat das Problem nicht. Er sagt, es rechnet sich, toll, kaufe ich. Ja, also eins meiner Learnings. Ja, ich habe das auch festgestellt, wenn ich in einen anderen Markt gehe, ja, hatte ich das Problem am Anfang auch nicht. Ja, und das Gleiche gilt natürlich selbstverständlich auch andersrum. Ja, also wenn man jetzt einen fallenden Markt hätte oder hat, was ich im Moment schon wahrnehme in meiner Region, dann ist auch da die Kunst, dein Ankaufsprofil nicht zu spät anpassen. Also du kaufst aber jetzt nicht noch ewig lang zu deine alte Kriterien. Genau.
Okay, und das ist aus deiner Sicht jetzt schon der Fall. Also nimmst du wahr, dass man jetzt günstiger Immobilien kaufen kann als noch, sagen wir, vor 6 Monaten?
Also aus meiner Sicht kann ich ganz klar sagen, bei unserer Region fallen die Preise schon. Und zwar noch nicht die ausgeschriebenen, sondern die, ich würde sagen, die wahrgenommen, abgeschlossenen aus Profisicht. Ja. Verkäufer hat es noch nicht jeder verstanden. Ist ja auch logisch, der ist nicht so nah am Markt. Aber ich merke, ich stelle das schon ganz klar fest, dass deutlich weniger Wettbewerb herrscht bei den Ankäufen und dass man Preise besser nach unten verhandeln kann. Auch quasi, wenn man das durch die Cashflow-Rechnung macht, ist einfach der Cashflow ja schlechter durch den höheren Zins. Also ich kann das bejahen im Moment, ja.
Was nimmst du wahr an höheren Zins? Wie groß ist der Effekt?
Also ich finanziere ja nicht fest, aber 1%. Ja.
1% auf 10 Jahre?
Ja, allein die letzten 3 Wochen 0,5%. Ich habe gestern eine Immobilie besichtigt in Stuttgart und da sind wir an einem Finanzierungsvermittlungsbüro vorbeigelaufen und haben mit demjenigen uns zufällig unterhalten und da standen die Konditionen von vor 3 Wochen und noch am Schaufenster. Da habe ich gesagt, ey, das müsste man vielleicht mal abhängen. Wie liegt denn das jetzt? Exakt 0,5% höher. Kannst du jetzt so abschließen. Und, ja. Und davor ist ja auch schon gestiegen gewesen. Also, man kann jetzt diskutieren 0,8 oder 1, aber um die 1%.
Ja. Ja, ja. Also, das, es hat gerade gestern meine Frau eine Finanzierung abgeschlossen. Die hatte sie zum Glück schon vor 14 Tagen angefragt und hatte da, glaube ich, noch, hat der Banker noch gekämpft, dass man ein bisschen was Besseres machen kann. Die kam jetzt raus bei 1,7, 10 Jahre fest. Das, man muss aber schon mit über 2 auch rechnen jetzt gerade, gell?
Genau, also man sieht die 2 jetzt schon. Das gab es lange Zeit nicht mehr. Und also ich habe auch Kollegen, die natürlich extrem gute Bonität haben. Die haben Outsider gehabt, da haben die mit 0,69 finanziert, 10 Jahre fest, ja. Die liegen jetzt so bei 1,2, 1,3 bis zu 1,6 und je nach EK, also man sieht die 2 schon, ja. Habe auch schon 2,2 vernommen mal.
Ja, also wir haben immer Beispiele gemacht, weiß noch, wir haben immer viele Immobilienkalkulationen gemacht, auch für unsere Videos, da war immer so eine 4er-Annuität der Standard und dann sind wir irgendwann mal runtergegangen auf eine 3,5er-Annuität, weil einfach der Zinsanteil geringer wurde. Jetzt muss man eigentlich wieder mit einer 4er-Annuität planen.
Ne? Also, sehe ich ganz genauso.
Ja. Du hast gerade nochmal den Bogen geflogen, man kann also, wenn man verhandelt, über das Argument, hey, ich habe jetzt statt einer 3er eine 4er-Annuität zum Beispiel, ich habe einfach 1% weniger Platz im Cashflow, ich möchte, deswegen kann ich nur weniger Kaufpreis mir leisten und da ist es aber nicht so, dass auf der Gegenseite dann 5 oder 10 andere Interessenten das gerade auch wegkaufen, weil die haben ja alle das Problem.
Genau, und zwar wahrscheinlich sogar noch stärker, ja, also du musst es aus meiner Sicht so machen. Also nimm jetzt einfach mal ein Mehrfamilienhaus und da kommt es ja sehr stark auf der Cashflow an. Ja, das, da hast du keinen Eigennutzer, der das aus Spaß kauft. Ja, du hast ganz selten vielleicht mal jemand, der das aus EK kauft, aber selbst der finanziert oft aus verschiedenen Gründen, steuerlich, Hebel und so weiter. Und also ein Mehrfamilienhaus, wenn du 2% tilgst oder 3, das sind dann 30 Jahre oder 50 Jahre, wo du es eigentlich tilgst. Ja, so, aber nehmen wir jetzt mal einfach nur 20 Jahre. Ja, ich finanziere jetzt auf 20 Jahre, der Rest blende ich mal aus, zahle 1% Zins im Jahr mehr, mal 20 sind 20%, was mir einfach Geld fällt, ja, im Cashflow. Und wenn du das in die ins Immocation-Kalkulationstool eingibst, wenn du ober 20% vom Kaufpreis wegnimmst, dann bist du unterm Strich wieder genau beim Gleichen. Ja, und das werden früher oder später alle Investoren so machen. Und es gibt jetzt auch geplatzte Finanzierungen. Ich habe vor 2 Tagen ein Reihenmittelhaus gekauft, zugesagt. Das hatte ich vor 6, 8 Wochen schon mal zugesagt. Sah sehr, sehr gut aus. Dann wurde ich hart überboten, habe den Deal nicht bekommen. Und witzigerweise, als ich neulich dann mit demjenigen über die steigende Zinsen gesprochen habe, sagte, das ist verhext. Ich kriege jetzt im Moment eine Mail, während ich mit ihnen spreche, mit der Absage dieses Kaufes und die haben eine Finanzierungsbestätigung. Und die Bank hat gesagt, ja, muss man zu viel machen an dem Haus jetzt noch und ich vermute, es liegt auch mit am Zins, ja. Dann habe ich einen anderen Kollege, der ist Fix und Flip Verkäufer, der musste 20.000 runter, weil die Bank gesagt hat, naja, also Zinsen sind gestiegen, Annuität passt nicht mehr, es gibt nur einen Hebel, wie sie es anpassen können oder wir machen es halt nicht. Sowas ist vor einem Jahr noch nie passiert. Meine Notarin sagt, ab und zu platzt aber ein Termin, gab es früher auch nicht. Ja, also es sind alles so Anzeichen, ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber es sind schon klare Indikatoren.
Ja. Und das, ich meine, das verschiebt ein bisschen den Engpass, den man im Ankauf hat. Und das ist, also ich sehe es natürlich auch als eine Chance. Würde mich gleich interessieren, wie du es wahrnimmst. Also wo der Engpass vielleicht eher das Objekt war, was ich noch bekommen muss, geht der Engpass jetzt zu, ich muss sicherstellen, dass ich es gut finanzieren kann.
Genau.
Und das sortiert eben wieder auf der anderen Seite dann aus. Genau, also ich meine, du hast ja gerade schon beantwortet, aber kaufst du weiter oder würdest du sagen, ja, dann jetzt, ich warte nur mal 3 Monate, weil jetzt wird es günstiger, oder?
Nee, also ich kaufe weiter, allerdings nicht mehr jedes Objekt um jeden Preis sozusagen. Also vor einem Jahr hattest du noch das Problem, dass es deutlich schwieriger war, sich durchzusetzen. Und ich habe ja also logischerweise auch das Problem, dass mein Cashflow schlechter wird durch den höheren Zins, wenn ich den festschreiben würde. Und das muss ich ja fiktiv berechnen, so. Also letztendlich, du musst jetzt einfach besser einkaufen, weil du musst ja weiterdenken. Also wir haben jetzt im Moment Inflation, ob die so bleibt oder nicht, wissen wir alle nicht. Wir haben das Thema Energiepreise, was theoretisch auch deinen Cashflow schmälert oder deine dein Kaltmietpotenzial. Der Mieter sieht die Warmmiete, ja. Mhm. Und wenn seine Energiekosten deutlich steigen, Thema Regulierung, würde ich sagen, ist noch nicht ganz vom Tisch. Und jetzt kommt ja das ganze energetische Thema, wo du in gewisse Energieausweisklasse vielleicht sogar sanieren musst oder verbessern musst. Das drückt, würde ich sagen, indirekt auch auf den Cashflow, zumindest potenziell. Ja, das sind alles Faktoren, wo ich sage, die Zeit ist jetzt vorbei, wo man einfach jeden halbwegs guten Deal kaufen könnte. Machen wir ja eh nicht, aber...
Du hast nach oben zu spät angepasst, jetzt muss man nach unten anpassen. Ne?
Genau, weil die Gefahr wäre jetzt, wenn man etwas träge ist oder wenige Deals macht oder das Ohr nicht nah am Markt hat, dass man sagt, boah geil, zu dem Preis konnte ich ja noch nie ein Objekt kaufen. Ja? Oder jetzt kann ich mich auf einmal durchsetzen, dass du dir das Lager füllst, eigentlich mit Altware oder Altkonditionen. Das kann sich auch wieder ändern und wir können es auch gerne nochmal vergleichen mit der Langfrist. Langfristig ist das alles nicht schlimm, weil langfristig gewinnst du mit Immobilie immer. Ja, und du musst auf 2, 3 Generationen das sehen. Aber wir haben es ja einfach von den Learnings gehabt und eins meiner großen Learnings war eben, im steigenden Markt nicht zu spät anpassen, sonst gehen dir gute Deals raus. Und im fallenden Markt auch nicht zu spät anpassen, sonst gehen dir wieder gute Deals raus. Oder du zahlst zu viel.
Ja, ja. Das heißt jetzt lieber mal nochmal einmal einen Schuss mehr nachverhandeln und schauen, ob es gut geht, weil die nächste Chance, die wird schon da sein, wenn ich gut finanzierbar bin.
Absolut und einfach wichtig, immer die Kalkulation machen fürs Objekt, die Cashflow-Kalkulation. Als Profi wird man etwas nachlässiger und kalkuliert nicht mehr jedes Objekt durch. Und ich bin ja eher bei ein Hold fokussiert, also ich mache ja auch Fix und Flip, aber eher bei ein Hold. Und da muss ich mich immer wieder hier hinter dann auf Schwäbisch sagt man am Schlawittig packen. Mach, bevor du entscheidest, immer die Kalkulation, weil es gibt Objekte, die in der Kalkulation sagst du, wow, geil, kann man ja echt machen, hätte ich gar nicht so gesehen oder umgekehrt. Ja? Ja. Und klar, Thema Mietsteigerungspotenzial und so weiter, ja, fließt da alles mit ein. Ja? Und man könnte jetzt zum Beispiel überlegen, die Chance gab es sonst seltener, dass du einen sehr, sehr guten Quadratmeter-Kaufpreis hast, aber einfach schlechte Cashflow. Und wenn du aber Potenzial siehst, das in 1, 2, 3 Jahre zu lösen, wäre das ein geiler Shot. Beispiel 90er Baujahr, da ist schon ein Betonhaus, kann nicht viel passieren sozusagen, hast aber einen super Quadratmeterpreis. So eine Chance hätte es jetzt vor einem Jahr nicht gegeben. Ja.
Und würdest du den Zins dann festschreiben und verbunden damit die Frage, du würdest gar nicht festschreiben, du würdest variabel machen.
Also im Moment bleibe ich bei der variable Strategie, weil ich mich darüber freue, dass der Markt jetzt wieder normal wird. Also bis jetzt war ja die Zinsstrukturkurve invers, ja. Also Beispiel, ich habe ja vorher das erwähnt, ganz krasse Investoren haben letztes Jahr irgendwie 0,69 bezahlt, ja. Der variable Zinsmarschefinanzierer hat immer noch 1,25, 1,5 zahlt, wenn er super Konditionen hatte oder wenn er eher ein bisschen, ich sag jetzt mal, je nach Lage und so weiter, hat er 2% bezahlt. Ja? Da hat sich noch gar nichts verändert. Der variable Zins hängt in der Regel am EZB, oder also am Euribor, und der hängt indirekt an der Herz-Lunge-Maschine von der EZB. Das kann man sich ja auch scheren. Da ist ewig nichts passiert oder nur minimal. Und bis jetzt ist auch noch nichts passiert. Es sind ja noch nicht mal die Negativzinsen gegenüber der Bank abgeschafft. Das würde vorher kommen. Ja? Und das heißt, du hast da auf jeden Fall jetzt schon eine Gap, die jetzt ein Vorteil ist. Du wirst wieder belohnt, wenn du variabel finanzierst. Das war jetzt eine lange Zeit nicht so. Ja? Mhm. Das heißt, also ich würde nach wie vor variabel finanzieren. Hab natürlich das Zinsrisiko, weil auch da kann mal ein Zins steigen. Aber ich bin ja der Zeitmillionär. Ich liebe Flexibilität. Und speziell im Immobilienbusiness ist das für mich Gold wert. Und ich würde sehr wahrscheinlich auch dann weiterhin variabel finanzieren. Aber man muss das auch immer wieder anpassen am Markt und wachsam sein. Im Moment sage ich, ich finanziere weiter variabel. Zumindest überwiegend.
Wer sich gerade fragt, was ist eigentlich Zeitmillionär, kommen wir gleich noch zu, was das Mindset ist. Gibt es auch ein Buch von dir geschrieben, genialer Zeitmanagement-Ratgeber. Kann ich nur empfehlen. Gehen wir mal auf den Einsteiger, der sich eine Altersvorsorgewohnung kauft in der aktuellen Marktlage. Das ist vielleicht ein bisschen hart, wenn der jetzt variabel versucht zu finanzieren.
Ja.
Der, sagen wir mal, würde jetzt in Kauf nehmen, dass er höhere Zinsen festschreibt, würde darauf achten, dass er etwas besser verhandelt, sich mehr Mühe gibt, einen wirklich guten Deal zu machen, weil diese Mühe, oder die Mühe hat man sie immer gemacht, aber diese Mühe zahlt sich jetzt mehr aus. Man kommt an bessere Deals ran, wenn man vielleicht nochmal einen zweiten und dritten anschaut und nochmal nachverhandelt so. Genau. Und dann kommen wir zu einem besseren Preis, weil, ach so, die teilst du die Meinung, die Angebotspreise haben sich noch nicht verändert. Also das, richtig, wie inseriert wird, ist gleich.
Richtig. Hm?
Aber ich kann dann eben mehr rausholen in der Verhandlung. Okay, so, genau. Und jetzt ist das dann, man würde sich vielleicht ärgern und sagen, boah, jetzt schreibe ich mir über 10 Jahre, die hohen Zinsen, die gerade gestiegen sind, schreibe ich mir fest. Muss man sich da ärgern?
Nein, also erstmal so, ich würde es auch nicht einem Anfänger empfehlen, variabel zu finanzieren, zumal die meiste Banken das auch bei einem Altersvorsorger, der das die Immobilie privat kauft, meistens nicht machen. Ja.
Ja.
Und da muss man sich einfach schon gut auskennen und wissen, was man tut. So, zum Zins. Der Zins jetzt ist ja nicht wesentlich höher wie vor, also ich müsste jetzt kurz nachschauen, ich glaube 2019 oder so. Es gab ja immer wieder so Wellebewegungen und also historisch gesehen ist der Zins ja immer noch relativ niedrig. Ja. Und wenn dein Cashflow passt oder schwarze Null oder du hast einen super Quadratmeterpreis, je nachdem, was dein Ziel ist, du bist Altersvorsorger, hast einen super Quadratmeterpreis, hast einen leicht negativen Cashflow. Wenn du nicht sehr stark skalieren willst, kannst du es auch mal machen, wenn du weißt, was du tust. Ja. Aber langfristig gesehen sehe ich da jetzt kein größeres Problem drin zu sagen, ich schreibe halt mal bei 2% fest. Ja. Wenn ich dafür, wie ich eben berechnet habe, das oben ein bisschen raushole, ja, so what? Ja.
Ja, also das Ganze, ich habe ja gerade erzählt von meiner Frau, die hat jetzt, wie gesagt, bei 1,7 festgeschrieben. Da war also auch auf jeden Fall mal schlechtere Zinsen, wie sie hätte bekommen können, noch vor ein paar Wochen. Zum Glück war da nicht die 2 gestanden. Das war ganz witzig, weil da ist man nochmal anders reinversetzt, auch von der Denke. Ich wollte wirklich also ganz sicher gehen, dass meine Frau da langfristig was Cleveres tut. Und das ist eine Immobilie hier in Erding, also bei München. Da ist einfach wirklich negativer Cashflow. Ist aber ein sehr guter Quadratmeterpreis. Das ist objektiv bewertet auf jeden Fall einen guten Deal, den sie da macht. Und wir haben dann lange überlegt und macht es irgendwie, sie wird das jetzt, ist das blöd, ist das ein ganz kurzfristiger Zinseffekt? Gesagt, total scheißegal. Es geht hier drum, dass wir dich langfristig absichern mit einer ultrasoliden Lage Erding bei München. Ja, also viel solider geht's nicht. Es ist total wurscht. Es ist einfach super, diesen Bob jetzt in die Bahn zu schicken und langfristig wirst du.
Genau. Und es ist ja auch eine Frage des Fokus. Ja, also die Leute konzentrieren sich immer auf das, was eben nicht funktioniert im Moment. Also der Zins ist einfach jetzt ein bisschen gestiegen. Das ist so. Man konnte das nicht komplett vorhersehen. Und selbst wenn, hätte man dann im letzten Jahr viel mehr gekauft. Wären die Deals unterm Strich besser oder schlechter gewesen? Ich weiß es nicht. Wenn was funktioniert, sage ich einfach, kannst du das immer noch machen? Und schau doch mal, was kannst du noch mit dem Objekt machen? Du hast ja 5 oder 7 andere Baustellen noch. Anstatt jetzt den ganzen Tag sich zu drauf konzentrieren, der Zins wäre vor 6 Wochen besser gewesen. Vielleicht hättest du das Objekt aber dann gar nicht bekommen. Siehe meine Reihen Mittelhaus, weil einfach hart überbode und Deal ist weg.
Ja, das bringt mich so zur letzten Frage rund um das Marktumfeld und dann kommen wir zum traurigen Thema. Wir hatten es gerade auch im Vorgespräch. Ich unterhalte mich gefühlt gerade mindestens einmal am Tag mit einem Menschen darüber, was passiert gerade am Immobilienmarkt, weil das ja unglaublich spannend ist. Ich mit genau dieser Frage, die wir jetzt gerade hatten, habe ich jetzt den optimalen Zinszeitpunkt verpasst und habe ich den Preiszeitpunkt und so weiter. Eigentlich, hatten wir im Vorgespräch, ist die Frage aber gar nicht so relevant, oder? Also vielleicht ist es besser, die auf die Seite zu schieben.
Genau, also was ich immer wieder feststelle da, und was natürlich auch riesig Spaß macht, sich über den Markt zu unterhalten, ja. Aber die Anfänger sehen den Markt immer wie so ein Aktienmarkt, ja. Steige die Preise und falle die Rendite oder umgekehrt, aber Immobilien sind aus meiner Sicht kein Aktie- oder Anleihemarkt. Also man darf den Markt nicht zu global sehen. Ja? Und das stelle ich quasi auch immer wieder in der Coachings, in der Webinare fest. Es gibt ja da auch so zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Immocation-Standort-Tool, aber das ist ein Durchschnittswert. Ja, da kann ich grob sagen, okay, welcher Markt ist für mich interessant, aber das heißt ja nicht, dass jedes Objekt diese Rendite hat oder nicht. Es gibt sehr Abweichungen nach oben und nach unten. Und deshalb, aus meiner Sicht ist es ein Mitnahmeeffekt, geht der Markt nach oben oder nach unten, aber den Wert, also hebe ich innerhalb des Objektes. Ja. Und deshalb ist mein Tipp sozusagen, ja, sieh den Immobilienmarkt nicht wie so ein Kapitalmarkt von außen. Das ist ja logisch. Bevor man eine Immobilienkarriere startet, denkt man so, ja, aber da muss man drehen dann irgendwann, ja.
Ja, ich glaube, es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Mir ist das auch so ein Anliegen, dass das klar ist. Also, bevor ich einmal am Tag in Ruhe mit jemand über den Markt philosophiere und wir alle miteinander sowieso nicht wissen, was passiert, sollte ich mir Gedanken machen, wie ich bei irgendeinem von unseren Mehrfamilienhäusern vielleicht mit einer Strategie den Wert einfach noch anheben kann des Hauses, indem ich irgendetwas richtig mache oder mich mehr kümmere um eine KfW-Förderung oder was auch immer.
Ja? Genau, ich weiß es ja auch nicht besser wie andere, weißt du, was ich meine? Ich kann super mit ganz viele tolle Argumente drüber spekulieren, das macht auch riesigen Spaß und es hören einem immer ganz viel gerne zu, aber sicher sagen kann ich es dir aber auch nicht, ja? Und das ist ja die Kunst, einfach mit den Rahmenbedingungen zu leben, die man eh nicht ändern kann, aber die Dinge zu optimieren, die man ändern kann. Und ich mache jetzt noch ein Beispiel. Wenn ich jetzt irgendwann zu dem Schluss käme, ich kaufe nicht mehr, dann lege ich mehr einen Fokus auf Optimierung im Bestand. Bis jetzt war mein Fokus zu sagen, lieber kaufe ich ein bisschen mehr, weil ich gute Zugänge nach wie vor habe, gut finanzieren kann und hole nicht die letzte 20% aus einem Objekt raus. Es ist für mich vom Aufwand einfach geringer, ein bisschen im Kauf zu skalieren. Wenn du jetzt irgendwann merkst, es macht einfach keinen Sinn, im Moment zu kaufen. Ich warte mal ein paar Monate. Dann kann ich mich fokussieren mehr auf den Bestand, ja. Bis jetzt habe ich den Switch noch nicht gemacht, weil es sich aus meiner Sicht noch lohnt. Aber das ist von der Denkweise halt eine ganz andere Herangehensweise, ja.
Kann man das, es lohnt sich noch? Gibt es, also, ist es nicht gefährlich zu sagen, ich hoffe jetzt mal, dass in 6 Monaten die Preise ein bisschen niedriger sind? Weil ich glaube, das kann gut sein, dass man 6 Monate an die Röhre guckt. Also
ich würde halt immer eins. Sehe ich ganz genauso. Also wenn sich was rechnet, sage ich immer, schon seit Jahren das mache, egal wovon man ausgeht, weil du weißt es nicht. Es kann sein, es ist viel besser in 6 Monate oder in 2 Jahren. Es kann aber auch sein, dass es viel schlechter ist. Und ich mache das Beispiel der letzten Jahre. Wenn du da gewartet hast, wurde es jedes Jahr von der Rendite ein bisschen schlechter. Ja. Und in der Zeit hast du ja schon getilgt und optimiert. Gerd Kulhavi hat mal gesagt, lieber unperfekt begonnen als perfekt gewartet. Ja. Perfekter Start gibt's nicht, wenn du nicht Hellseher bist, ja.
Ja, und wie gesagt, es geht am Ende geht's gar nicht so sehr bei Immobilien um den Markt. Also klar, wer jetzt eine Immobilie kauft, sie vorhat, nichts damit zu tun und vorhat, sie in einem Jahr gewinnbringend zu verkaufen, das ist ein reiner Spekulant. Und das ist, glaube ich, gleich noch eins von deinen Learnings, auch wo wir noch zu kommen. Genau. Jetzt machen wir mal kurz den Zwischeneinschub, bevor wir dann eben deine Learnings machen. Wir haben eine ganz tolle Reise hinter uns, was die Zusammenarbeit mit Immocation anbelangt. Wie gesagt, unsere Reise geht mit Sicherheit weiter. Wir sehen uns allein schon im Mai, da freue ich mich drauf. Immocation hat ein Programm, das heißt Masterclass, ein 6 Monate Ausbildungsprogramm. Wir sind eine Bildungseinrichtung und wenn man so will, bist du einer der Lehrkräfte. Leider nicht mehr allzu lange. Und das wollen wir auch kurz, also das würde ich dich einfach gerne kurz fragen, vielleicht kannst du es kurz von deiner Seite erklären, weil das schmerzt natürlich.
Ja, also es waren wirklich 3 geile Jahre. 3 geile Jahre bin ich jetzt im Coaching-Team bei Immocation und ist für mich einfach, also es war wirklich eine große Ehre, damit dabei zu sein. Es ist wirklich mit das Krasseste, was ich je erlebt habe. In jede Richtung, also so ein Unternehmer zu sehen, wie das funktioniert, die ganze Teilnehmer, der Input, der Austausch, also muss ich an der Stelle sagen, von ganzem Herzen wird Immocation immer sehr wohlgesonnen vom Herz verbunden sein, weil es einfach geil war, auch an dich, die Wertschätzung, die man als Coach bekommt, die meisten Coaches müssen das nicht machen, aus finanziellen Gründen und trotzdem ist es ein Team und wir sind alle so geil drauf, da mitzumachen. Ja, also von daher, nichtsdestotrotz werde ich aufhören als Coach. Ja, ich bin der Zeitmillionär, möchte es auch bleiben und habe einen ganz ordentlichen Immobilienbestand. Jetzt ist die Welt wieder offen, man kann wieder reisen. Ich möchte mich auch persönlich fortbilden, Familie, Sport. Und ich habe in einer anderen Asset-Klasse einfach deutlich meine unternehmerische Beteiligung als Investor erhöht. Da hat sich einfach eine Chance ergeben. Und da ist für mich einfach ein großer Hebel gegeben, wo ich auch etwas Zeit dafür verwenden möchte. Da muss ich Netzwerke, mich mit Geschäftsführern abstimmen und so weiter. Das passt super in meine persönliche Strategie. Ich habe richtig Spaß und Bock drauf. Ja, das heißt, ich bin jetzt Marco und Stefan in einer anderen Asset-Klasse, sozusagen. Und deshalb muss ich quasi an irgendeiner Stelle reduzieren. Ich habe schon lange überlegt, wo und wie kann ich es machen, weil ich wollte Immocation eigentlich nicht aufgeben. Aber man muss, wenn die Sache richtig machen, und ich wäre nicht der Zeitmillionär, wenn ich dann irgendwann eine klare Entscheidung treffen würde. Und dies aber jetzt gefallen, dass ich sage, ich werde meine Coaching-Tätigkeit bei Immocation aufgeben. Ich hoffe natürlich, wir bleiben im Kontakt. Ich darf mal aufs Festival kommen und wir sehen uns ja sowieso auch in der einen oder anderen Mastermind. Aber als Coach in der Form wird es mich dann bei Immocation leider, es ist auch ein weinendes Auge dabei, als wir drüber gesprochen haben, hatte ich einen Termin an dem Tag danach und er hat gesagt, Jochen, was ist denn los mit dir? Und dann sage ich, ja, ich bin schon traurig, ja, aber so ist halt im Leben manchmal, ja.
Ja, also ich habe, wo wir telefoniert haben, nicht eine Sekunde rumdiskutiert, ob die Entscheidung veränderbar ist, weil das ist eine der größten Inspirationen, die du für Stefan und mich warst. Ne? Ein ums andere Mal ganz, ganz klar über die eigene Zeit zu entscheiden, die Prioritäten richtig zu setzen und den Fokus richtig zu setzen. Weil, das kann man alles nachlesen, zum Beispiel in einem Buch, das wirklich dieses Mindset rund um Zeitmillionär-Dasein, das ist das, was am Ende glücklich macht. Was nicht glücklich macht, sind die nächsten fetten Einheiten, Projekte, beruflichen Erfolge und so weiter. Das ist alles sehr kurz. Das braucht man natürlich auch ein Stück weit. Aber deswegen war auch ganz klar, diesen Fokus, den brauchst du jetzt woanders und dann ist es nur und ist eine ganz typische Jochen-Entscheidung und da könnte ich ja nicht dran rumrütteln, wo ich sage, ist genau das, was ich von dir gelernt habe, dass man das eben dann konsequent tun muss und ist am Ende wahrscheinlich auch genau richtig und ist am Ende genau richtig für dich, das jetzt so zu machen. Es ist unfassbar traurig für Stefan, mich, für das ganze Immocation-Team logischerweise, mit Sicherheit auch für die anderen Coaches, weil wir so viel lernen durften. Es ist aber natürlich auch sehr traurig für die Masterclass-Teilnehmer, gerade natürlich jetzt zukünftige, die jetzt bei dir eben nicht mehr im Einzelcoaching und so weiter sein können. Was die noch haben, sind die Inhalte von dir, die sind in der Masterclass drin, ne? die bleiben logischerweise auch und ohne, dass es das schon offiziell gäbe, du hast auch gesagt, also bist du selbstverständlich hiermit auf jeden Fall mal Ehrenmitglied bei Immocation. Wow. Was genau das bedeutet, definieren wir aus, aber du bist natürlich immer herzlich willkommen auf all unsere Veranstaltungen und wie gesagt, wir sind zusammen in der Mastermind und haben ohnehin nur Schnittmengen, also dass wir persönlich viel miteinander zu tun haben, da bin ich sicher und ich bin auch gespannt natürlich, was du so unternehmerisch die nächsten Jahre alles für dich lernen wirst und da wirst du ja sicherlich auch einiges teilen davon.
Aber ganz herzlichen Dank auch nochmal an dich, Stefan, Alex, Lara und quasi das ganze Team und auch die ganze das ganze Coaching-Team. Also es war in der Zusammenarbeit einfach mega, wie gesagt, ich habe sowas noch nie erlebt, das war ja auch ja außer den Live-Events vor Corona schon alles digital, ja, hochmodern, motiviert, wertschätzend und auch so jetzt mit meiner Entscheidung, dass du dann nicht weißt, stundenlang mit mir diskutiert hast, kann man das noch ändern oder abmildern oder sonst was, ja. Aber das schätze ich an dem Ganzen, ja. Und deshalb habe ich das so gern auch mitgemacht. Einer der Gründe war ja, weil ihr habt mir Können anstatt Müssen geboten. Ja, ich weiß noch unser Gespräch, unser erstes, und ich habe sogar das erste Mal dann Nein gesagt und erst beim zweiten Mal gesagt, Marco, jetzt will ich doch unbedingt, ja. Und mich haben ja viele Anbieter immer wieder gefragt, Jochen, machst du hier beim Seminar mit, hältst du einen Vortrag und so. Und da musste ich aber immer an einem fixen Termin wo sein und das schon ewig im Voraus definieren. Und ich hasse nichts wie fixe Verpflichtungen, ja, weil ich jemand bin, der hält die natürlich auch ein. Und du hast gesagt, du Jochen, das ist Können anstatt Müssen. Ja, also wir haben da so ein Punktesystem und so weiter und dann kannst du hier ein Webinar machen, Einzelcoaching, kommst zum Live-Event, wir freuen uns, aber wenn du nicht kommst, dann kommst du halt nicht, dann sagst Bescheid. Und das ist über Zoom, ja, also ob du da jetzt auf Mallorca bist, in Berlin oder Barcelona, das ist auch egal, ja, und es ist einfach mega, also einen besseren Match zu mir und meinem Buch hätte es nicht geben können, ja, ich bin Investor und habe quasi diesen Zeitmanagement-Ratgeber geschrieben und es war einfach mega Match für mich, ja.
Ja, ich bin unfassbar dankbar, Jochen, für deinen Input bei Immocation. Also wirklich auch für den Input ganz persönlich. Und ich, genau, werde ich nie vergessen, wie wir, ich habe
gleichfalls
das vielen, vielen Leuten ja vorgestellt da, Coach bei Immocation oder vielen Leuten zuvor. Die also super geil, bin ich dabei. Und du sagtest, super geil, aber nee, nicht so. Und dann dachte ich, hä? So, was ist los? Und dann, das war eben nur Konto, musstest das erstmal wirklich, ob das wirklich keinen neuen Zwang bei dir auslöst in irgendeiner Form.
Genau.
Und das ist so genial, der Input. Und genau, der führt logischerweise jetzt auch konsequent zu genau dieser Entscheidung.
Genau.
Also vielen Dank, Jochen. Freue mich auf alles, was zukünftig kommt. Und da kommt natürlich auch noch eine Menge bei unserem gemeinsamen Weg. So, damit wir nicht nur jetzt über uns reden. Wir wollten ja jetzt, ich habe gesagt, dann lass uns noch mal deine Investorenreise als Immobilieninvestor, in der du ja mittendrin steckst, lass uns ein paar, wie viele Jahre ist die, würdest du sagen jetzt?
Also Ende 2014 habe ich angefangen, Gas zu geben. Vorher hatte ich ein, zwei Objekte zur Altersvorsorge, quasi nichts. Und Ende 2014, also 7 Jahre, habe ich angefangen, Gas zu geben. Und ich werde jetzt auch noch mehr Gas geben. Also ich werde weiter Zeitmillionär sein, aber ich mache natürlich weiterhin Deals, Tendenz steigend, ja, und habe da auch große Spaß dran. Aber 7 Jahre würde ich mich jetzt als Immobilieninvestor bezeichnen. Ja, und ja, seit 2016, ein Jahr früher als geplant, als hauptberuflich. Also das sind, 5, 6 Jahre, je nachdem, wie man rechnet, ja.
Ja, perfekt. Dann kommen jetzt 6 Learnings, die haben wir vorher aufgeschrieben. Ich sag sie, du kommentierst sie kurz, was sie bedeuten. Und das sind quasi 6 Learnings aus diesen Jahren und aus der Zeit als Immocation Coach. Learning Nummer 1, weniger ist mehr.
Ja, also da fällt mir einfach eine junge Dame aus Stuttgart, eine Masterclass-Teilnehmerin, ein im Einzelcoaching über Zoom. Und die, ja, die stand wahnsinnig unter Druck und am Ende ist quasi eine Last von ihr abgefallen, als wir in der Strategie definiert haben, eine Immobilie, also eine Wohnung zur Altersvorsorge pro Jahr. Ja, hat einen sehr guten Hauptjob, begrenztes Zeitpotenzial, privat auch noch Planungen und so weiter, ja. Und das ist aber eins der Learnings, nur weil wir jetzt Profi-Investoren sind und natürlich da sehr gern auch drüber rede und unseren Input gebe, heißt es nicht, jeder muss Profi-Investor werden. Und es ist aber auch eine Gefahr, sich da immer anfixen zu lassen. Und sie hätte jetzt nicht 3 oder 4 Wohnungen kaufen müssen, sondern ein halbwegs guter Deal, der muss auch nicht perfekt sein, zur Altersvorsorge, wenn es sich anbietet mit noch etwas mehr EK, das ist auch gut für den Cashflow und that's it. Und da ist eine Last von ihr abgefallen und weniger ist mehr, da kannst du dich perfekt um den Deal kümmern, du kannst es in deinen Alltag integrieren, hast einen kleinen Superstress mit ganz vielen Mieter und Baustelle, ja. Und das war aber das Learning. Ich weise immer wieder darauf hin, manchmal ist weniger mehr, und es muss nicht jeder hauptberufliche Immobilieninvestor werden.
Geiles Learning, sich selber da nicht, ich denke wieder an meine Frau gestern, die ist den ganzen Tag durch die Wohnung geschwebt, weil sie diese Altersvorsorge in Erding, wie gesagt, negativer Cashflow, die kann nicht in 2 Jahren deswegen jetzt ihren Job kündigen, die hat nicht vor, 100 Einheiten zu kaufen, aber das Gefühl, Progress gemacht zu haben und für sich sowas wie eine Wohnung, eine Immobilie, die sich dann jetzt abzahlt über die Zeit, das gemacht zu haben, statt nichts gemacht, das ist ein gigantisches Gefühl und das sollte man sich zulassen und nicht sich ab von natürlich vielen Leuten, die es in diesem Umfeld gibt, die dann halt einfach auf riesengroße Einheiten oder Projektgrößen oder was auch immer schauen.
Und bei der Masterclass-Teilnehmerin war es dann auch so, dass die relativ schnell einen guten, fairen Deal gefunden hat. Hat sie mir dann geschrieben noch per E-Mail und es war echt gut. Und ich glaube, da ist richtig so eine Last abgefallen, auch vom Mindset her. Und dann war einfach fürs Jahr jetzt voll ins Gut dann. Ja.
Ja. Ja, perfekt. Also genau, jedes Jahr eine Wohnung. Überleg mal, was das auch bedeutet, wenn du jetzt über ein paar Jahre jedes Jahr eine Wohnung kaufst. Da hast du aber auch ordentlich
was. Also genau, das habe ich ja auch gesagt. Das musst du jetzt nicht bis an dein Lebensende machen. Du kannst auch dann bei Wohnung X aufhören, ja.
Ja. Wenn du lernen willst, wie du langfristig mit Immobilien Geld verdienst oder vielleicht auch kurzfristig, aber eben nicht durch Spekulation, dann kannst du das sehr gerne bei uns tun. Im 6-monatigen Ausbildungsprogramm würde uns sehr freuen. In der Immocation Masterclass und in wenigen Tagen, wir blenden das hier ein, startet die Bewerbungsphase. Wir freuen uns auf dich. Learning Nummer 2. Die bezahlbaren Immobilien gehen nicht aus. Das ist eine gute Nachricht.
Zieht sich extrem durch. Ich habe als Anfänger so gedacht und auch viele Teilnehmer denke als Anfänger so, die haben immer am Anfang das Gefühl, dass bald die bezahlbare Immobilie ausgehen und sie in relativ kurzer Zeit ganz schnell ganz viel kaufen müssen. Ja, also wenn du einen guten Deal auf dem Tisch hast, musst du am Anfang alles stehen und liegen lassen, um ihn zu closen. Ja, aber langfristig gibt es immer genug bezahlbare Deals. Das dreht sich sogar irgendwann, ja, dass andere Themen wichtiger werden sozusagen. Aber das ist quasi eins meiner Learnings, dass man sich da ein bisschen entspannen soll und kann. Und ich kann das sozusagen auch an einem Vorteil belegen. Also wenn du in ganz kurzer Zeit, also am Anfang hat man eine gewisse Finanzierbarkeit, die nicht unbeschränkt erhöhbar ist, ja. Und wenn du ganz schnell deine Finanzierbarkeit durch ganz schnelle Ankauf von viele Deals voll ausnutzen würdest, ist logisch, du machst mehr Fehler. Weil du hast ja einen Lerneffekt und Cost-Average-Effekt sozusagen. Wenn du etwas langsamer, etwas länger kaufst, steige die Marktpreise leicht, aber deine Deals werden auch besser und dein Know-how und dein Einkaufsnetzwerk. Und wenn du das in einem Jahr machst, zack, behaupte ich, machst du mehr Fehler. Ja. Man kann das so machen, muss sich aber dessen bewusst sein. Ich meine, ihr habt das ja gemacht. Ihr habt ja in einem Jahr ganz schnell ganz viel gekauft und ihr wusstet auch warum. Aber aus meiner Sicht ist es schlauer, etwas das zu ziehen und sich die Angst zu nehmen. Ich kann es wirklich auch beweisen. Ich habe ja so viele Teilnehmer gesehen über die Zeit, dass alle am Ende einen guten Deal finden, wenn sie denn wollen und sich Mühe geben. Die Immobilien gehen nicht aus, es wird noch besser. Und bei mir war es ja genauso. Ich kaufe über die Jahre trotz steigender Preise immer bessere Deals ein. Ja, genau.
Der Effekt ist extrem bei uns auch spürbar in den etwas größeren Skalierungsausbau. Also genau, wir waren ja extrem hungrig dann, weil wir nicht finanzierbar waren durch den Sprung in die Selbstständigkeit. Dann haben wir ganz, ganz viel, jetzt schon über 2 Jahre mittlerweile, gekauft, in ja 4 Partnerschaften auch. Und du kannst in jeder Partnerschaft sehen, wie die Learnings nach oben gehen und wie wir besser und effizienter werden und die Dinge mehr und mehr verstehen. Und logischerweise Projekte, die wir jetzt gerade angehen, zum Beispiel effizienter sanieren, obwohl zwischendrin eigentlich Rohstoffkosten, Sanierungskosten und so weiter gestiegen sind, ne? Aber einfach die Learnings jetzt verarbeitet werden. Das hat natürlich Geld gekostet, ne? Das dann also hätte man das gestreckt über die Zeit, hätte man vielleicht ein bisschen höhere Preise jetzt gesehen. Klar, man ist natürlich immer froh und sagt, ah, jetzt hat man noch zu dem Preis gekauft und so, aber wahrscheinlich hätte sich das mindestens mal ausgeglichen, ne? Und nimmt natürlich enorm den Druck. Der ist cool, nächstes Learning, Learning Nummer 3. 7 Wasserschäden an einem Tag, kein Problem.
Ja, also Probleme sind erstmal Chance, muss man generell wissen. Aber man lernt quasi beim Immobilienbestand auch besser mit Problemen umzugehen über die Zeit. Ja, also heute komme ich quasi mit bis zu 7 Wasserschäden an einem Tag mental ganz gut klar. Das war am Anfang nicht so. Ich erinnere mich an meine erste 3 Wasserschäden an einem Tag. Da war ich gerade in Südfrankreich auf einer Immobilienmastermind und quasi es wurde jede Stunde schlimmer. Dann kriegst du Bilder und Videos, wie das Wasser in der Fontäne aus der Decke kommt drunter. Und da bist du am Ausrasten, ja, und kriegst Panik und willst sofort heim. Aber ich meine, du könntest zu Hause auch nichts ändern jetzt sofort, außer es halt organisieren. Und das ist einfach auch ein Learning von mir. Über die Zeit lernt man mit Problemen besser umzugehen, die man definitiv im Bestand immer wieder hat. Und im Moment würde ich sagen, ist so die Grenze bei mir, ab dann nicht auch wirklich selber mal mental gestresst werde, so bei 7 Wasserschäden am Tag, was ich durchaus schon hatte, ja, genau.
Du lässt aber verwalten.
Eine Mischung.
Die Schnittstelle zum Wasserschaden bei dir.
Eine Mischung, also die Mehrfamilienhäuser, die lassen wir verwalten. Ich habe auch einen sehr großen Einzelwohnungsbestand, den verwalten wir im Power-Team. Ich weiß nicht, ob das in einem Video innerhalb der Masterclass ist oder auf YouTube, da erkläre ich das mal, wie ich das mache sozusagen. Aber die wichtige Entscheidung, speziell bei den Wohnungen, treffe ich immer noch selber.
Ja.
Also ich bin nicht dauernd vor Ort und so weiter, aber also die Entscheidungen treffe ich schon selber.
Ja, also in der Tat mussten wir natürlich auch lernen, während zig Wasserschäden ongoing sind, das gibt's tatsächlich einfach, diese Phasen, kann man trotzdem ganz normal und ruhig schlafen. Ich denke auch beim Einschlafen ehrlich gesagt nicht an einen Wasserschaden, auch wenn wir gerade einen haben.
Ja.
Learning Nummer 4, speziell an die Fix and Flipper. Fix and Flip, Achtung vor Jahr 4.
Ja, ist auch sowas, was ich in einer nicht empirischen persönlichen Studie festgestellt habe, dass in Jahr 4 für die fixen Flipper ein hohes Risiko besteht. aufzuhören, in ein Loch zu fallen, überfordert zu sein oder Burnout zu kriegen. Also Fix and Flip ist ja, wenn das gut funktioniert, was es in der Regel tut, wie Kokain, wie so eine Art Droge, die dich in den Rausch versetzt, schneller, höher, weiter. Und ich kenne ganz wenige, die also 3 Jahre eine ganz krasse Pace fahren, 1-2 Jahre sind da schon auch krass, und die in Jahr 4 halten. Deshalb ist mein Tipp, auch da mach vielleicht ein bisschen langsamer oder ein bisschen weniger ist mehr oder höhere Marge und versuche es so zu organisieren, dass du das theoretisch bis an dein Lebensende machen könntest, wenn es dir Spaß macht und vielleicht schon in Jahr 2 oder 3 dich mal entspannst oder auch mal zwischendrin an den Strand gehst oder so. Also mir macht Immobilie brutal Spaß und man muss aber halt aufpassen, dass man sich den Spaß auch nicht irgendwann nimmt und von einer riesen Welle überfahren wird. Ja, das ist einfach mein Tipp an die Fix und Flipper, weil ich das immer wieder festgestellt habe, dass Leute einfach so krass abgehen und Jahr 4 ist einfach auf einmal, ich würde jetzt nicht sagen zu Ende, aber irgendwas ist deutlich anders und das finde ich sehr schade immer.
Es ist, ist ja was ganz anderes, wenn ich nebenbei ab und an eine Wohnung kaufe, parallel zu meinem Hauptjob. Das, was du beschreibst, ist jetzt der Fix and Flipper, der ein Vollgas-Unternehmer-Immobilienhändler wird, richtig?
Genau, und ich beschreibe auch den Fix and Flipper, der quasi richtig krass abgeht. Ja? Also wenn jetzt einfach sagt, ich mache 5 oder 10 Fix and Flips im Jahr, nebenher oder hauptberuflich, ist das gut beherrschbar. Aber wenn jetzt jemand sagt, Tony Robbins Style, ich möchte halt richtig Gas geben, ja, und mach jedes Jahr die doppelte Anzahl. Im 1. Jahr 10, im 2. 22, im 3. schon 44 und im 4. habe ich dann eine Immobilienunternehmen. Das ist natürlich schon eine krasse Pace und man hat ja auch die Struktur am Anfang nicht oder hat dann Fixkosten, die einen erdrücke. Da muss man halt einfach, ja, überlege, was ist mein Warum und warum habe ich angefangen und was ist mein Ziel? Möchte ich die größte Zahl am Ende haben oder sind mir noch andere Dinge wichtig sozusagen? Und stell dir mal vor, in Jahr 2, du hast einfach 22 Baustellen parallel oder, also du hast ja nicht alle Projekte auf einmal parallel, aber 10 bis 20 Baustellen in einem Jahr mit 6-8 Handwerkerteams und 4 Gewerke pro Einheit. Dann kriegst du ja Unmenge an Papier und so weiter. Das kannst du alles noch beherrschen, hast auch schöne Marge, aber du musst es halt weiterspinnen. Und eine meiner Regeln, die ich ja in den Videos bringe, ist die 10er-Regel. Plan alles, dass es eine Null mehr aushält, deine Prozesse, also das 10-fache, dann bleibst du entspannt und hast Spaß dabei. Das ist einfach ein Tipp, wenn ich mitgeben darf, weil ich diese Beobachtungen hatte und das den Leuten am Anfang nicht klar ist, glaube ich.
5. Learning. Es gibt keinen prägerenden...
Du musst mal wieder so einen Tusch machen.
Warte. Ja, Learning Nummer 5. Erst Zeitmillionär, dann Immobilien, beziehungsweise andersrum, der prägendste Satz überhaupt, den ich von dir kenne, ist können und nicht müssen.
Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, was, wenn ich die Chance habe, ihm nur einen Tipp zu geben, was ist der Game Changer, den ich persönlich herausgefunden habe, dann ist es der. So ist ja auch mein Buch entstanden, ja. Also ich habe das wie eine Studie sozusagen mir angeschaut. Ich war ja früher selber Consultant. Was sind erfolgreiche, was sind sehr erfolgreiche Unternehmer, was sind Investoren, was sind Privatiers, wie verhalten sich, was machen die? Ja. Und die ganz krasse Leute sind die, die können anstatt müssen. Ja, also es gibt sehr viele zum Beispiel damals erfolgreiche Unternehmer, die haben ein Unternehmer in Deutschland, in dem arbeiten sie Tag und Nacht und das ist auch toll. Gibt es Führungskräfte und so weiter. Und dann habe ich aber auf Mallorca Leute kennengelernt, die haben 8 oder 10 Unternehmer und waren deutlich entspannter als die anderen. Ja, und dann habe ich überlegt, ja, was ist da jetzt der Unterschied? Ich verstehe es einfach nicht. Und am Ende bin ich zu dem Können anstatt Müsse gekommen. Und habe da eben unter anderem dieses Konzept draus gemacht. Das heißt, wenn du mich fragen müsstest, Jochen, wie kann ich schauen, dass ich überall erfolgreich bin und oder glücklich oder frei, 100% gibt's nie, aber 80 wären schon toll, 80%, dann sage ich immer, schau, dass du dir überlegst, wie kann ich bei dieser Sache ins Können anstatt Müssen kommen. Das ist sozusagen der Geheimtrick. Ja? Bei allem, was du tust, überleg dir, und es gibt ja nicht alles, bei manchen Sachen musst du einfach machen. Du musst aufs Klo gehen zum Beispiel, ja. Aber wie kannst du bei der Sache, die du jetzt machst, zum Beispiel Immobilien, ins Können anstatt Müssen komme. Und dann hast du die Faktoren, die der Erfolg und dein Glück und alles weitere beeinflussen.
Extrem geil. Sind wir selber ja auch gerade.
Und das, Entschuldigung, wenn ich das noch sage, das überlege ich mir ja immer auch mal bei meinem Bestand sozusagen und bei allem, was ich tue. Ja, unter anderem jetzt Immocation, ja. Genau. Entschuldigung.
Da trifft's uns hart, bei Immocation in dem Fall jetzt. Aber genau, es ist wirklich krass. Wir sind da auch, finde ich, sehr schlecht drin, der Stefan und ich gewesen. Wir werden gerade besser darin. Haben ja auch bei Immocation das auf ein deutlich breiteres Fundament gestellt, jetzt auch mit Alex, Lara und so, dass wir da uns das zeitlich besser einteilen können. Das ist wirklich Game Changer. Also mein Leben in den letzten Monaten, wo ich viele Dinge nicht mehr machen muss, aber kann, lässt die Dinge an sich wieder sehr viel mehr nach Spaß aussehen und die machen sehr viel mehr Spaß und gleichzeitig mache ich tatsächlich auch einfach andere Dinge viel, die ich vorher immer machen wollte. Und ich finde das auch, also was ganz krass ist, man geht ja so mit der Brechstange ran und deshalb sage ich, da, Stefan und ich sind da auch schlecht gewesen beim Immobilienbestand auch vorher. Viele, die ich beobachte, ich bin Berater, erfolgreicher Angestellter, ich habe eine krasse 80-Stunden-Woche. Jetzt lade ich mir das Thema Immobilien rein und will dann natürlich so schnell wie es geht, schneller, höher, weiter und das alles Vollgas geben. Und wenn man bei dir genau zuhört, dann heißt es, nee, fang von Moment 1 an, es so aufzusetzen, dass es für dich entspannt läuft. Und es gibt tatsächlich Mechanismen und Möglichkeiten, das zu machen. Und man kann auch in so einer krassen Phase, wo man sagt, irgendwie gebe ich noch Gas im Job und jetzt aber weiß ich will auf jeden Fall bei meinen Immobilien Vollgas geben, auch da kann man einfach mal einen Tag zum See fahren und das Handy zu Hause lassen.
Genau.
Learning Nummer 6. Langfristig bist du mit Immobilien der Gewinner. Also es ist überraschend, dass wir das so sehen als Immobilieninvestoren natürlich.
Ganz aber, überraschend, ja.
Ja, aber erklär mal, warum ist das ein Learning von dir?
Naja, in Deutschland hat sich leider so ein bisschen diese 10-Jahres-Sichtweise bei Immobilie verfestigt, aufgrund der noch bestehenden 10 Jahre steuerfreie Verkauf dann und in der Regel 10-jährige Zinsfestschreibung. Und ich sage, also du kannst bei Immobilie eigentlich nicht so hoch kaufen. Wenn du jetzt keinen Strucki-Vertriebs-Neubau kaufst, mit 30% Provision für den Verkäufer, übertrieben gesagt, sondern das quasi, was man bei Immocation lernt, einfach ganz normale Bestandsimmobilie, angepasst auf deine Strategie, kannst du schon mal nie zu teuer kaufen, weil langfristig ist es fast egal, zu welchem Preis du kaufst und bist du immer der Gewinner. Beweis erbringe ich damit, gib mal eine Immobilie ein ins Immocation-Kalkulationstool oder welches auch immer du verwendest und ändere den Preis einfach mal 20% nach oben oder 10% nach unten. Im Cashflow langfristig ändert sich da fast nichts. Ja? So.
Langfristig, ne?
Kurzfristig. Genau, langfristig. Ja. Und eine Immobilie kaufst du eigentlich auf 2-3 Generationen. So musst du das aufstellen, dass du sagst, hey, ich kaufe und optimiere das Projekt so, dass noch mein Enkel damit Spaß hat. Ja, und da bist du mit Immobilie immer der Gewinner. Es gibt ja eigentlich auch nur zwei krasse Sachen. Das ist Immobilie und Unternehmensbeteiligung oder Unternehmertum. Ja, wenn du jetzt schaust, auch was jetzt sozusagen vielleicht ein bisschen ansteht mit Inflation und so weiter. Ja, und selbst bei Kriegen sind die Immobilienleute immer relativ gut wieder rausgekommen am Ende. Schlecht ist natürlich, müssen wir leider auch mal erwähnen, ein Atomkrieg, wo einfach alles kaputt ist. Ja, eine Immobilie, die kann zerstört werden, das sieht man ja jetzt auch. Aber dann hättest du immer noch das Grundstück und oft gäbe es ja dann vom Kriegsverursacher oder vom Staat auch Entschädigungszahlungen. Es werden lang nicht alle Immobilien immer sofort sozusagen zerstört, was nur sehr schlecht ist, aber was ich natürlich nicht hoffe und nicht sehe, ist halt ein Systemwechsel Richtung Kommunismus und Enteignung. Der wäre sehr schlecht, sowieso fürs Privateigentum, ja. Aber ansonsten gibt's einfach Studie, dass langfristig Immobilie einfach das Geilste der Welt ist, ja. Aus meiner Sicht, neben Unternehmertum die Hauptdinge und ich find's noch geiler wie Unternehmertum, ja, auf der Langfristsicht, ja.
Großartig. Vielen, vielen herzlichen Dank, Jochen, also für die ganzen Learnings, für das Gespräch über die Marktsituation, aber allen voran vielen, vielen Dank für dich als Person und deine Inspiration, die du uns und der Community, den Leuten gegeben hast. Und ich freue mich auf alles Weitere, was kommt und blicke trotzdem sehr froh in die Zukunft, auch wenn ich natürlich sehr traurig bin, dass wir dich als Coach erstmal verlieren.
Marco, vielen Dank. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, für alles, was war und was dann noch kommen wird. Und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und ich darf ab und zu mal auch in die Community reinschauen. Und ja, vielen Dank für alles.
Jederzeit, Jochen. Mach's gut. Danke. Ciao.